Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier sind die Quadrataugen, powered by Unity Media. Wir begrüßen euch alle zu unserem großen Jahresrückblick und unserer großen Jahresvorschau in einer Sendung. Wir, das sind natürlich wie immer einmal ich und meine geschätzten beiden Kollegen Marco Risch und Fabian Behrens.
Hallo.
Und wir sind heute... Ja, wir sind ein bisschen spät dran mit unserem Jahresrückblick, aber wir hatten ja vergangenen Monat Star Wars zu besprechen und deswegen kommen wir erst jetzt dazu. Aber das soll uns nicht in irgendeiner Weise davon abhalten, jetzt nochmal ordentlich über das letzte Jahr zu sprechen und vor allem über dieses Jahr ausgiebig zu sprechen und was, ja, was wir alles zu erwarten haben. Deswegen ein herzliches Hallo an euch.
Hallo.
Hallo.
Ein herzliches Hallo an unsere Zuschauer auf Twitch, Monsters and Explosions, YouTube, Quadratauge und unsere Podcast-Zuhörer. Hallo.
Und ihr dürft wirklich gespannt sein, ob Star Wars 9 heute nochmal vorkommt. Ob das in unserer besten Liste letztes Jahr vorkommt oder nicht, nach dem letzten Stream.
Also ich habe den Themenplan vor mir liegen und ich bin wahnsinnig gespannt, Marco. Ich bin mir fast sicher, dass es vorkommt, egal ob es hier drin steht oder nicht.
Es vorkommt, ja.
Also indirekt kommt es mindestens auf jeden Fall vor, zum Glück, aber es ist auch dank mir, ne? Aber gut, wollen wir nichts vorwegnehmen. Ja, wir reden über die großen Highlights des letzten Jahres, über die Filme, die uns persönlich am besten gefallen haben und über die Serien, die uns persönlich am besten gefallen haben. Und weil wir der späteste Jahresrückblick aller Zeiten sind, machen wir noch eine Jahresvorschau daraus. Da haben wir wirklich beide, das ist auch der späteste Jahresvorschau. Aber dann seid ihr für diese Übergangsphase perfekt gedeckt.
Wie auch immer wird uns natürlich auch interessieren, was waren eure Lieblingsfilme und was waren sind die Filme, auf die ihr euch am meisten freut? Und da haben wir natürlich wieder ein paar Umfragen vorbereitet.
Wir waren bei den Oscars. Ich habe tatsächlich beim Google nach allen Oscar-Nominierten wurde ausgerechnet, unser Sponsor wurde tatsächlich als zweites Google-Ergebnis sofort angezeigt und war auch für mich die leichteste Übersicht, deswegen habe ich sie für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr alle Oscar-Nominierten sehen wollt, ich habe einen Link da drin, da ist das nochmal eine Übersicht, weil jetzt durch alle durchzugehen wäre ein bisschen müßig. Was wichtig ist, bei diesen Oscars zwei Sachen. Ich finde, es sind 2019 extrem viele, extrem gute Filme rausgekommen. Und das sieht man auch so ein bisschen an den Oscars. Schon bei den Globes haben sie einige Sachen Richtung Comedy geschoben, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich dahin gehört hätte, so wie Once Upon a Time in Hollywood, um denn all diesen Filmen in den Nominierungen auch gerecht zu werden. Umgekehrt ist es bei Oscars manche Filme auch meiner Meinung nach übergangen worden und viele sind auch der Meinung, dass bei der besten Regie eine Regisseurin übergangen worden ist, nämlich Greta Gerwig für Little Women. Stattdessen wurde schon wieder Martin Scorsese nominiert, den ich tatsächlich dieses Jahr nicht nominiert hätte und muss mal ganz kurz gucken... Noch einer war meiner Meinung nach über...
2019 war auch ein krasses Jahr, weil das war das Jahr mit den meisten Box-Office-Milliardären, habe ich mir aufgeschrieben. Also es gab 2019 9 Filme, die über $1 Milliarde eingespielt haben und von diesen 9 Filmen waren 7 von Disney.
Ja, das kommt ja dazu. Es war schon für das ganze Jahr prognostiziert, dass Disney eventuell diese 10 Milliarden, diese magische 10 Milliarden Dollar Grenze sprengen würde. So viel hat noch nie ein Studio eingenommen. Haben sie wohl geschafft. Ja, also insofern wundert mich das gar nicht. Bei bester Regisseur, mein Punkt zu Ende zu bringen, war Todd Phillips. Ich finde Todd Phillips für Joker, auch wenn ich Joker für einen guten Film halte, hätte angesichts der Konkurrenz, hätte Todd Phillips und Martin Scorsese, hätten beide für mich nicht in die Kategorie gehört tatsächlich. Umgekehrt wurden aber nominiert Bong Joon-ho für Parasite, der ich glaube qualitativ der oder sagen wir sogar objektiv, der wahrscheinlich beste Film letztes Jahr war, aber darüber werden wir vielleicht auch noch reden. Tarantino war natürlich nominiert und Sam Mendes für 1917. Und da muss ich noch da vorausschicken, ich habe 1917 immer noch nicht gesehen. Es gab zwei Presseverführungen, ich habe sie beide verpasst, krankheitsbedingt. Aber der ist jetzt schon draußen, den werde ich mir demnächst im Kino anschauen.
Ich habe auch nur Gutes gehört. Also einige von unseren Kollegen hier waren ja auch schon drin und die waren alle sehr begeistert.
Und ich gehe mal durch die Liste der besten Filme. Das kann man ja machen. Das sind ja mittlerweile 10, weil vor über 10 Jahren ja The Dark Knight so krass übergangen worden ist bei der Nominierung der besten Filme. Und seitdem sind es mehr als 5. Und jetzt sind es dieses Jahr und mit einer variablen Anzahl, muss man dazu sagen. Die können die Zahl, die sagen, sie machen 5 bis 10 Filme, können nominiert werden. Und diesmal haben sie es auch wirklich komplett ausgereizt und es sind auch 10 Filme, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, es sind 10. Es ist 1917, es ist der wunderbare Mr. Rogers mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Le Mans 66, über den ich ja auch schon mal hier geredet habe, den ihr heute vielleicht auch nochmal hören werdet. Oder wie Amerika heißt, Ford wie Ferrari. Jojo Rabbit, der morgen bei uns startet. Joker, Little Women, von dem ich gerade geredet habe. Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite und The Irishman. Ja, wir haben da auch eine Gewinnspielumfrage dazu. Das können wir ja mal an der Stelle machen, glaube ich.
Sollen wir die jetzt gleich raushauen?
Wer hat die meisten Oscars verdient? Ich glaube, das könnten wir machen. Wir könnten zumindest schon mal damit anfangen.
Blenden wir das doch mal ein. Wir haben hier 5 Filme zur Auswahl.
Von diesen 10. Eigentlich, das sollte gar nicht mal so picky sein, wie das jetzt klingt. Wir haben es jetzt einfach gedacht, wir vorsortieren das für euch, weil wir glauben, das ist aber nur unsere Einschätzung, ihr könnt uns gerne im Chat korrigieren, dass das die Filme sind, von denen ihr die ihr am ehesten wählen würdet von diesen Filmen. Man muss dazu sagen, diese 5 haben auch mit die meisten Nominierungen. Deswegen macht diese Wahl auch so viel Sinn. Also das sind die großen Favoriten der Oscars. Und unsere Frage ist halt, wer die meisten verdient hat. Das könnt ihr jetzt in den Chat schreiben mit Ausrufezeichen und den eingeblendeten Filmnamen. Wohlgemerkt, die Betonung liegt auf verdient, nicht wer die meisten gewinnen wird. Weil das ist ja durchaus eine ganz andere Einschätzung. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass 19, 17 und Joker die meisten Oscars gewinnen werden. Meiner Meinung nach hat aber die meisten Oscars verdient und da beeinflusst sich jetzt vielleicht die Wahl Parasite.
Ja, eindeutig. Das, genau, so sehe ich es auch. Also wahrscheinlich wird er 1917 den besten Film abräumen.
Das ist der Lieblingsfilm von Kojima aus diesem Jahr.
Echt? Parasite. Das wusste ich gar nicht.
Hat er getwittert, ja.
Da gehört auch übrigens, muss ich gerade überlegen, doch, da gehört auch viel dazu, wenn ein Japaner sagt, dass ein südkoreanischer Film der beste des Jahres sei.
Ja,
das ist kulturell gesehen, ist das, die hassen sich ja, das sind spinnende Feind, sind sie sich. Nicht, dass Hideo Kojima jetzt so eingestellt wäre, aber es ist trotzdem bedeutet das sehr viel, wenn ein Japaner sagt, ein südkoreanischer Film ist der beste des Jahres. Also das würde ich dann sogar noch ein bisschen höher anrechnen, als es sowieso schon ist. Ich habe ihn ja auch gesehen. Ich finde, es ist der objektiv beste Film des Jahres. Was ich damit genau meine, werde ich später erklären.
Was meinst du, wenn, also ich vermute, dass er ja eher den besten internationalen Film gewinnt, die Kategorie.
Das sowieso, ja.
Also meinst du, dass das dann dementsprechend seine Chancen mildert oder weniger macht, dass er dann auch gleich den besten Film gewinnt?
Da die Oscars so drauf sind, denke ich schon, ja. Und man muss aber immer dazu sagen, irgendjemand hat das mal so clever gesagt, der Oscar für den besten Film ist der meist überschätzte Oscar überhaupt, weil das der ist, von dem alle Leute vergessen, wer es letztes Jahr war. Also wenn ein Schauspieler einen Oscar gewinnt, dann hat er für immer und ewig die Medaille, ich habe einen Oscar für den besten Schauspieler, was zum Beispiel Joaquin Phoenix noch nicht hatte. Dem würde ich zum Beispiel die höchsten Chancen einrechnen. Witzigerweise würde ich, glaube ich, noch nicht mal Joaquin Phoenix den Oscar geben. Aber da müsste ich nochmal reinschauen, wer der beste Hauptdarsteller.
Ich habe auch Marriage Story nicht gesehen, deswegen habe ich da eigentlich kein wirkliches Urteil fällen.
Also ich habe Marriage Story auch nicht gesehen, aber ich hätte schon aus persönlicher Präferenz Adam Driver lieber dafür. Mhm. Der ist einfach zu gut und war schon zu oft Oscar nominiert. Und Jonathan Pryce, aber gut, Joaquin Phoenix auch, wenn man ehrlich ist. Jonathan Pryce und die zwei Peps habe ich leider auch nicht gesehen, aber alles, was ich davon gesehen habe, habe ich mich auch umgehauen. Ich glaube, dass Joaquin Phoenix gewinnen wird. Also was ich mit dem besten Oscar sagen wollte, war, das ist ein relativ überschätzter Preis. Die anderen Preise sind alle personifiziert. Die werden halt durch einen Mensch personifiziert. Bei bester Film, gut, da kommt die halbe Crew rein und im Regelfall nimmt ihn der Produzent und der Regisseur nehmen ihn stellvertretend für alle an und in der Regel brüsten sich Produzenten damit, den besten Film gewonnen zu haben und nicht die anderen Leute. Nichtsdestotrotz ist das gar nicht so wichtig. Das ist eher symbolisch. Und selbst da, ich meine, mir fallen auch noch 3 andere Filme ein, die da hätten reingehören müssten und es ist halt einfach nicht so. Ja, bei der Regie, wie gesagt, ist es halt ein bisschen kontrovers, dass da keine Frau nominiert worden ist. Ja, ich finde halt 2 der Regisseure, aber das ist ja alles ein Jammern auf hohem Niveau. Ich bin ehrlich gesagt so, wenn es wirklich nur um Oscars geht, bin ich so seelisch und moralisch tot mittlerweile innerlich. Ich habe so viel Oscar-Nächte schon durchgemacht und mir das angeguckt und ich war immer nie so richtig zufrieden mit dem, wie gewählt worden ist. Ich bin da mittlerweile so, mich interessiert eher die Nominiertenliste und ich vergleiche sie gerne mit der Golden Globes-Liste. Das finde ich eher interessant. Was ich wirklich schade finde, ist, ich finde, Knives Out ist komplett übergangen worden. Rian Johnson hat eine Nominierung bekommen für das beste Original-Drehbuch. Bei den Golden Globes ist durch die Comedy-Kategorie gab es sehr viele und vor allem auch, finde ich, sehr überraschend viele Nominierungen für Knives Out. Ich hätte das so als kleinen Genrefilm nicht so weit vorne gesehen. Und jetzt war ich durch die Golden Globes so angestachelt, dass Knives Out doch große Chancen und Preise verdient hat. Und jetzt ist es bei den Oscars doch wieder nicht so gewesen und das finde ich ein bisschen schade.
Wie wählen denn eigentlich die Oscars? Ich verstehe das immer gar nicht so richtig, wie das überhaupt zustande kommt.
Die Academy die das wählt, das sind ja über 1000 Mitglieder mittlerweile, die besteht halt aus Filmschaffenden und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber in dem Moment, wo du einen Oscar gewinnst, gehörst du auf jeden Fall zur Academy. Also du bist dann wahlberechtigt. Und das ist natürlich eh immer albern, weil die wählen natürlich auch Filme, die sie nicht gesehen haben. So wie wir hier gerade über Filme geredet haben. Und ich habe versucht, hier Adam Driver und Jonathan Price so ein bisschen einzuordnen, wie ich würde denen eher den Oscar geben. Witzigerweise habe ich ihre Filme nicht gesehen. Aber so ist es bei der Academy auch. Da musst du halt über 50 Filme abstimmen und die hat doch kein Mensch gesehen, geschweige denn die Kurzfilme. Und also gerade die unbekannteren Filme, will ich hiermit sagen. Und deswegen ist immer eine Frage, wie repräsentativ das wirklich ist. Wenn die Screen Actors Guild den besten Schauspieler wählt und da hat zum Beispiel Brad Pitt als bester Nebendarsteller gewonnen, dann finde ich das ehrlich gesagt viel repräsentativer, als es die Oscars in Wirklichkeit sind. Aber im Mindset von uns allen sind die Oscars natürlich das Größte und Wichtigste.
Ein großer Kritikpunkt an den Oscars ist ja auch, dass es immer die Auszeichnung für den kleinsten gemeinsamen Nenner ist. Weil die, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die stellen so eine Liste auf. Und sagen dann, okay, meine erste Wahl für den Oscar ist Film XY und dann Platz 2, Platz 3 und so weiter. Und diese Stimmen werden dann so quasi zusammengezählt. Und du, wie ist es, wenn du nimmst dann wahrscheinlich ja, wenn du da jetzt Mitglied wärst, würdest du für den Platz 1 so deinen absoluten Lieblingsfilm nehmen und dann hier Platz 2 wäre so, ja, okay, das ist dann so die sichere Wahl, die sichere Alternative. Und dadurch, dass das jeder macht, hast du ganz, ganz viele, sag ich mal, eher kleinere, exotischere Filme, die alle auf Platz 1 landen und der große Film landet bei ganz vielen auf Platz 2 und bekommt so die meisten Stimmen. Falls ich hoffe, ich habe das mich jetzt einigermaßen klar ausgedrückt. Und dadurch kommt das so, dass da immer so der, in Anführungszeichen, der kleinste gemeinsame Nenner oft dann letztlich mit dem Oscar davonläuft.
Aber was bestimmt denn die, Academy? Bestimmen sie die Nominierten schon oder bestimmen sie unter den Nominierten dann, wer gewonnen hat? Und, warum genau gibt es die Nominierten? Ist das, damit man weiß, wen man einladen will zu der Verleihung sozusagen, damit die auch schon ihre Speeches vorbereiten können?
Also es sind zwei verschiedene Schritte. Tatsächlich die Nominierungsliste und dann der eigentliche Wahlvorgang.
Also sorry, wenn ihr das jetzt gar nicht beantworten könnt, dass halt sehr interessiert.
Ich weiß nur, dass genau die Nominierungsliste tatsächlich auch recht wichtig ist fürs Marketing, weil sich das eben gut macht, ist nominiert bei den Oscars. Ja. Und deswegen wird da immer gesagt, dass da sehr viel Geld auch reinfließt. Also man weiß ja, wer auf der Liste, wer in der Academy drin ist, wer das zu entscheiden hat, das ist in Hollywood kein Geheimnis. Und dementsprechend werden diese Leute da auch ordentlich gepimpert. Also die bekommen Obstkörbe, keine Ahnung, Whiskyflaschen, der Schauspieler des Films kommt persönlich vorbei, damit die Filme dann vielleicht doch auf der Nominierungsliste landen.
Aber witzigerweise wurde Cats, der ja gerade als Musicalfilm schon voraus gehandelt würde für, natürlich wird er in gewissen Kategorien nominiert, sowohl bei den Globes als bei den Oscars. Die Kampagne für diesen Oscar-Film, die haben sie eingestellt mittendrin. Sie haben wirklich gemerkt, der Film ist erstens gefloppt, zweitens lachen sich alle drüber kaputt. Mhm. Die haben sich noch nicht mal getraut, irgendwie für bester Song nominiert zu werden. Und das ist für einen Musical-Film, der so viel Geld gekostet hat und in so viel Aufwand gesteckt wurde, ist das schon ein richtiges Armutszeugnis. Also da habe ich auch sogar ein bisschen Schadenfreude, weil ich den Film ja gesehen habe. Mhm. Aber vielleicht erzähle ich euch das später. Eigentlich ist das doch ein Good Vibes Stream. Jetzt gucken wir mal, wie ihr abgestimmt habt. Das interessiert mich jetzt mal. Also ich würde gerne einen Tipp abgeben. Joker mit 30%.
So, jetzt da sind die Ergebnisse und du hast nicht recht.
Ja, aber ich bin nicht so weit dran vorbei.
Aber krass, Parasite, es haben viele für Parasite abgestimmt.
Der ist also auch mega gut.
Unser Moderator kann gerade nicht. Ja, ich lese einfach mal vor. Also die wenigsten Votes hat 1917 bekommen, 12% oder 10 Votes. Nee, ist ja gar nicht wahr, Fabian. Dann gibt es nämlich noch einen Kuchendiagrammausschnitt, das ist so klein, das habe ich deswegen übersehen. Das ist der The Irishman mit nur 2 Votes. Dann haben wir Joker, das ist der Film, der die meisten Stimmen bekommen hat von euch, nämlich 39%, über 39%. Da haben wir noch Once Upon a Time mit knapp 14% und auf dem Platz 2, ich habe es jetzt ein bisschen durcheinander vorgelesen, es tut mir leid, auf dem Platz 2 ist Parasite mit 31%.
Aber da war ich ja gar nicht so weit dran vorbei. Und was ich aber überraschend finde, vielleicht war ich deswegen so weit dran, also doch 10% dran vorbei, ich hätte gedacht, dass Irishman mehr Stimmen kriegt. Und dass Irishman so abgeschlagen ist, bestätigt mich aber in meiner Vermutung, dass der Film ein bisschen überschätzt ist.
Ja.
Er hat den Martin Scorsese-Bonus, klar.
Ja. Da werden wir bestimmt auch nachher noch drüber reden.
Ich fand den super langweilig.
Wir werden bestimmt nachher noch drüber reden, wenn ich so mal auf unsere Liste der Top-Filme werfe.
Das stimmt.
Ne? Wie Marco immer sagt, verschießt euer Pulver nicht jetzt schon.
Das sag ich mal vorm Stream. Aber dann leiten wir doch mal über. Also ich finde es ehrlich gesagt überraschend, dass Parasite jetzt hier auf Platz 2 gelandet ist. Ich meine, ich habe ihn mir auf Platz 1 objektiv gewünscht, aber dass es so weit gekommen ist, hätte ich nicht gedacht. Aber da habt ihr ja noch mehr Grund zur Freude, wenn so viele Parasite-Fans bei euch sind, weil die nächste News, Fabian.
Ja, ich hätte da nämlich sogar eine mehr oder weniger eine Überleitung, denn wie ihr ja wisst, es gibt vor den Oscars, gibt es ja noch, hat Marco ja auch vorhin auch gesagt, diese ganzen...
Also mal, du hast jetzt aber nicht Marcos Überleitung quasi abmoderiert, um jetzt deine eigene Überleitung vorzustellen.
Nee, aber wollte eigentlich nur sagen, dass Parasite hat bei den Awards der Screen Actors Guild of America den Hauptpreis für das beste Schauspielensemble bekommen.
Oh.
Vor The Irishman, vor Jojo Rabbit und so weiter. Und das ist deswegen besonders, weil das ist der erste nicht englischsprachige Film überhaupt, der das geschafft hat.
Und er hat es absolut verdient.
Ja.
Gott, ist dieser Cast gut.
Und die eigentliche gute Nachricht, auf die Marco hinaus war, ist die Nachricht, dass Parasite eine Serienadaption auf HBO bekommt. Also es ist noch nicht hundertprozentig sicher, sie sind noch in den Verhandlungen, aber ich meine, HBO hat viel Geld, die werden sich da schon auf irgendeine Art und Weise einigen. Und zwar soll Regisseur Bong Joon-ho zusammen mit Adam McKay, der hat zum Beispiel auch The Big Short oder Vice gemacht, die sollen zusammen den Film für eine englischsprachige Serie ummodeln. Da war ich jetzt am Anfang noch ein bisschen skeptisch, weil was heißt das jetzt? Werden sie jetzt einfach die Filmhandlung auf 5,5 Stunden ausweizen?
Glaube ich,
aber
ja.
Dann, ja, Moment. Dann hat Bong Joon-ho hat dann aber in einem Interview sich nochmal deutlicher geäußert, und zwar, also die Serie soll kein schlichtes Remake sein, sondern sie soll den Film quasi erweitern.
Mhm.
Und als Vorbild hat er dafür Fanny und Alexander, den Ingmar Bergman-Film, genannt. Also das ist ein schwedisches Filmdrama, das lief zuerst im Kino als 3-stündiger Film und dann ein Jahr später im Fernsehen als 5,5-stündige Miniserie. Und so, ich habe ihn nicht gesehen.
Aber wurde das neu gedreht?
Nee.
Ah,
und
sie haben das Material erweitert. Und
genau.
Dann, okay.
Und es war nämlich witzigerweise ursprünglich so als Miniserie geplant. Der Kinofilm ist nur aus irgendwelchen Gründen früher rausgekommen.
Ach witzig, der Film fühlt sich ja teilweise wirklich so an,
ja.
Weil er so krasse Shifts hat und so.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist ja auch egal. Ich freue mich auf jeden Fall, bin sehr gespannt auf die Serie und was sie daraus machen.
Ich kann schon mal sagen, als man den Film gesehen hat, dass das funktionieren würde. Also das... die Handlung. Und ich sage jetzt bewusst nicht so viel, weil als ich Parasite geguckt habe, ich wusste nicht, worum es geht. Ich habe keinen Trailer gesehen, ich kannte nur das Poster. Das hätte von Sci-Fi Alien Adoption Film mit so einem Namen, weißt du, heißt halt Parasite Film, bis Gesellschaftsdrama alles sein können. Und wie ich mal in der Letterboxd-Review auch gesagt habe, es ist auch irgendwie alles.
Aber lass uns doch da nachher später drüber reden, weil das haben wir dann ja noch in der Film... Genau.
Also ich glaube, es würde als Serie funktionieren. Und ich freue mich, dass das dann nicht adaptiert wird, also nicht einfach 1:1 ein Filmremake gemacht wird, wie es vor Hollywood üblich gewesen wäre.
Die Schauspieler mit englischsprachigen Schauspielern ausgetauscht.
Ja, genau. Ja. Und einfach das gleiche nochmal, weil dann sehe ich keinen Mehrwert, weil die können unmöglich besser sein. Das geht eigentlich nicht. Aber eine Serie an für sich hat ja schon einen Mehrwert, weil es mehr auf die einzelnen Charaktere eingehen kann. Und das finde ich dann schon wieder geil, wenn ich ehrlich bin. Plus, Parasite ist sehr in Südkorea, also vieles, was in Parasite passiert, entspricht der südkoreanischen Kultur. Also dazu müsste man erstmal ein Äquivalent finden, wie es im Westen aussehen würde. Also es wäre tatsächlich mal ein Gedankenspiel. So ähnlich wie der Film The Departed von Martin Scorsese, der ja auch ein Remake ist, was viele gar nicht wissen, von dem chinesischen Film Infernal Affairs. Den finde ich tatsächlich besser. Aber Infernal Affairs ist auch per se einfach von der ganzen Stimmung her so viel anders als Departed. Und Departed hat das Schöne gemacht, sie haben es nicht einfach nur 1:1 umgesetzt, sondern haben gesagt, lass es uns in Boston ansiedeln, lass uns die Kultur von Boston nehmen mit den Iren und wie die Mafia aufgebaut ist, weil es ja durchaus anders ist, als man es jetzt von New York oder so kennt mit den italienischen Einwanderern. Hier sind es die irischen. Das ist eine ganz andere Kultur und deswegen hat es auf Boston Departed so gut gepasst. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gehuckt, ehrlich gesagt.
Also da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil ich, wie gesagt, Parasite noch nicht gesehen habe, aber ich will mir den Film auf jeden Fall noch anschauen. Ich habe ja einiges auf jeden Fall noch nachzuholen, wie wir nachher erfahren werden.
Aber den nächsten Film, die nächsten Serienadaption, den hast du bestimmt gesehen, nämlich Schweigen der Lämmer.
Den habe ich gesehen, allerdings noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Also der war auch lange so auf meiner Shame-Liste so ein bisschen drauf. Aber ich habe ihn gesehen und auch für gut befunden.
Ja,
das deswegen,
wundert mich jetzt nicht. Auf jeden Fall, warum ich das sage? Ich sage das deswegen, weil es soll eine Serie zu Schweigen der Lämmer geben. Also Schweigen der Lämmer bekommt quasi eine Sequel-Serie. Die Serie soll Clarice heißen und nach dem Oscar-prämierten Horrorfilm von 91 spielen, also ungefähr ein Jahr nach der Handlung des Films.
Aber da ist vielleicht eine Frage von mir dazu. Ich habe mich null darüber schlau gemacht.
Ja.
Hat es irgendetwas mit der Hannibal-Serie zu tun?
Nein, weil, also in der Serie geht es nur um Starling, die weitere Fälle um Serienmörder sowie Sexualverbrecher übernimmt und sich dabei auch in die politische Welt von Washington DC hineinbegibt. Und sie lassen mir erstmal nur so dazu sagen, also wir wissen schon, wer die Autoren sind und die ausführenden Produzenten sind. Das sind Alex Kurtzman und Jenny Lumet.
Oh.
Die kennen Star Trek Fans, die sind beide für Star Trek Discovery verantwortlich und Jenny Lumet leider auch für The Mummy. Also jetzt nicht die
ja,
beste
Referenz. Ja, aber
Alex
Kurtzman ja auch.
Ja, genau.
Da hat er Regie geführt, glaube ich sogar.
Oh Gott. Also die Pilotfolge von Clarice ist bereits geschrieben. Es gibt aber noch nichts darüber hinaus. Also sie ist auch, glaube ich, noch nicht bestellt. Es wurden auch noch gar keine Schauspieler verpflichtet. Wir wissen also noch nicht, wer Clarice Starling spielen wird. Was wir aber wissen, ist, dass Hannibal Lecter kein Teil der Serie wird. Dementsprechend ist ein Crossover zu der Hannibal-Serie eher unwahrscheinlich. Übrigens, so eine Serie gab es schon mal, beziehungsweise hätte es schon mal geben sollen, 2012 nämlich, hat der Kabelsender Lifetime das schon mal probiert, das hat damals aber nicht geklappt und diesmal versucht sich CBS an einer Serienadaption.
Die Frage ist doch, brechen die Lämmer endlich ihr Schweigen?
Warte mal, wie war das im Film?
Das überlege ich auch gerade.
Die waren ja vorher nicht laut und dann haben sie geschwiegen. Das macht gar keinen Sinn, dass sie ihr Schweigen brechen.
Sie
waren ja tot. Das war ja das Schweigen der Lämmer.
Ich habe keine Ahnung, wie der Titel dieses Films überhaupt in Verbindung steht zu dem, was in dem Film passiert.
Ja, weil es in Wirklichkeit halt eigentlich um Clarice Starling geht und das Schweigen der Lämmer, eben, dass sie aufgehört haben zu schreien, ist eines der traumatischsten Erlebnisse in ihrem Leben, das stellvertretend einfach für den ganzen Lebensverlauf ist, eben mit ihrem verlorenen Vater und so. Und das ist so der psychologische Knackpunkt, wo Hannibal Lecter sie dann knackt und sie dann an dieser Stelle realisiert, wer dann der Mörder sein könnte. Also es geht ja dann weiter.
Vielleicht musst du dir den Film nochmal angucken, wenn du so kritisch guckst.
Vielleicht.
Vielleicht.
Also ich kann ja schon mal sagen, als du das alles vorgelesen hast, weil ehrlich gesagt innerlich war schwer am Atmen, also so seufzen. Das ist wirklich, oh je. Also klar, einerseits finde ich es gut, dass sie jetzt nicht schon wieder versuchen, Hannibal zu besetzen, weil der ist ja schon von mehreren Personen gespielt worden, nicht nur von Anthony Hopkins, nicht nur von Mads Mikkelsen. Ich glaube, zuerst war Brian Cox der erste, ich glaube, er war der allererste Hannibal Lecter, was viele nicht wissen, in den 80ern in Manhunter, ja. Genau. Und oder Blutmond, wie er in Deutschland hieß. Und hier ist es ein Scheinwerfer ausgefallen, aber ich hoffe, ihr seht mich ganz knapp trotzdem. Jetzt wird er da.
Marco?
Ja?
Das ist ein dummer Witz, weil das okay.
Okay, geht an und aus. Egal, ihr hört mich ja.
Wie geil ich einfach nur hell bin und ihr beide einfach im Dunkeln sitzt.
Es gab einen jungen Hannibal Lecter, gab es ja auch. Was soll ich sagen? Es gab mehrere Hannibals, die meisten davon waren Fail, aber Anthony Hopkins und was ich nie gedacht hätte im Vorfeld, dass Mads Mikkelsen, egal was für ein toller Schauspieler ist, dass er es schafft, in meinem Kopf gleichwertig und auf einer Stufe mit Anthony Hopkins zu sein als Hannibal Lecter, das hat die Serie Hannibal geschafft.
Echt?
Das ist, glaube ich, eine der visuell und auch psychologisch beeindruckendsten Serien, die ich je gesehen habe. Und da dann noch ran, also wie soll man denn da anknüpfen mit etwas, was dann im gleichen Universum, also theoretisch im gleichen Universum spielt, wieder eine Adaption vom gleichen Source Material ist, das finde ich ehrlich gesagt schon eine fast unmögliche Hiobsaufgabe. Und zumal auch Hannibal leider ja nicht so super erfolgreich war.
Das sprachliche Bild war ein bisschen schief, aber das macht nichts, Marco.
Ja, ich weiß ja schon, was du meinst. Aber das war, die Serie war ja leider nicht so super erfolgreich und hat sich dann über mehrere, es hat lange gedauert, sie so zu produzieren, wie sie produziert worden ist. Auch die dritte Staffel war sehr wackelig und so. Und es ging ja dann auch leider nicht weiter. Es wäre aber in Richtung Schweigender Lämmer gegangen und deswegen ist das ja so tragisch. Und wenn du jetzt noch eine Serie machst, die auf diesem Source Material basiert, dann musst du auch irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen, warum es vorher erfolgsmäßig nicht funktioniert hat. Und Hannibal, die Serie, war eben zum Beispiel sehr brutal. Die war nicht Jugend, also Schweigende Lämmer ist sehr viel geschickter darin, wie soll ich sagen, an ein breites Publikum herangeführt zu werden, auch wenn der psychologische Terror sehr groß ist. Also ich hätte zum Beispiel die Angst.
Der Chat nennt sie regelrecht eklig.
Welche?
Die Hannibal, Serie. Die Serie. Ja, die ist schon eklig.
Ja, die ist auch richtig krass. Aber die ist halt auch visuell krass. Also nicht nur psychologisch, so wie Schweigender Lämmer. Und wenn sie jetzt irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen, dann wird es sein, ja gut, dann können wir nicht so krass sein wie Hannibal. Wir können nicht so krass aussehen, wir können nicht so psychologisch so hart sein, wir können nicht so brutal sein. Müssen schon eine weichgespülte Fassung machen, damit es wirklich jeder gucken kann. Ist meine Vermutung, wer weiß, ich kann mich ja komplett täuschen. Aber in einer Welt, wo es Mindhunter gibt, will ich ehrlich gesagt nicht ein schwaches Spin-off.
Aber und was Alex soll Kirsten das überhaupt? Halt können, Schatten. Können die das nicht einfach lassen und sich was Neues ausdenken? Das ist doch wirklich wieder einfach nur, diesen Namen nochmal irgendwie aufleben zu lassen, fühlt sich irgendwie so an.
Heißt die Serie dann Schweigender Lämmer oder heißt sie dann
Clarice?
Also ich meine, Schweigender Lämmer hat doch auch, also der Film hat doch auch Sequels, die lange nicht so gut waren wie der erste Film. Und das ist doch... Ist doch meistens so. Also klar, wenn es mit Mads Mikkelsen nochmal geklappt hat, weil sie da irgendwie einen coolen neuen Spin hatten, dann lasse ich mir das ja noch angehen. Aber das klingt halt irgendwie wieder so wie, ja, wir können halt einfach nicht loslassen und müssen diese Marke irgendwie nochmal in irgendeiner Weise aufleben lassen. Und die Frage ist ja auch, ist jetzt Schweigender Lämmer? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, wir machen eine neue Herr-der-Ringe-Serie, dann weißt du ja sofort, okay, Herr der Ringe oder Star Wars, das sind halt Franchises, die sind halt super krass. Die sind ja einfach nur von sich aus, weil sie in diesem Universum existieren, schon etwas, was Leute anzieht. Mhm. Aber ist es bei Schweigender Lämmer so? Also ich meine, Schweigender Lämmer ist doch krass, weil Anthony Hopkins so krass spielt oder auch Mads Mikkelsen so krass spielt. Aber das ist doch nicht krass in sich vom Universum her, oder?
Ich glaube halt von der Vermarktung her ist es schon schwierig, wenn du es so Clarice nennst, weil nicht umsonst hieß die Serie Hannibal. Sie hätte ja auch sonst irgendwie heißen können. Ja. Aber sie haben sie Hannibal genannt. Warum? Weil die Leute dann genau das sehen wollen. Er ist die größte Verlockung, sich das anzugucken. Eigentlich nicht Clarice. Wobei sie natürlich dann die stärkste und überraschend faszinierende Rolle halt in Schweigender Lämmer ist.
Schiefen und Herfe.
Egal. Ja, Schiefen und Herfe. Ja, ihr seht schon, wir streamen hier abends. Ich bin ja trotzdem seit 10 Uhr hier und komplett im Arsch.
Das ist vollkommen okay, Marco. Deswegen lass uns doch mal zu dem angenehmeren und entspannteren Thema übergehen. Denn wir wären jetzt schon an dem Punkt, wo wir tatsächlich anfangen mit der großen Gala, für die wir viel Zeit eingeplant haben, aber die bestimmt auch brauchen würden, so wie ich uns kenne. Und zwar soll es um unsere Top-Serien und Filme des vergangenen Jahres nun erstmal gehen. Wir fangen mit den Serien an und wenn mein Papier mich nicht anlügt, dann sind wir uns da zunächst mal sehr einig. Ja.
Also wir müssen dazu sagen, jeder hat einen dritten Platz ausgesucht, jeder stellt seinen dritten Platz vor, dann stellt jeder seinen zweiten Platz vor und so weiter und so reihum und dann reden wir halt jeweils drüber. Komischerweise ist jetzt der dritte Platz bei uns allen gleich. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn du mich das nach der ersten, was hatte ich vorher gesehen, die ersten zwei Folgen gefragt hättest, hätte ich gesagt, na, also ist okay, macht Spaß, aber ist bestimmt nicht bei meinen Top-Serien des Jahres dabei. Und ich bin sehr tief in mich gegangen in den letzten Wochen und mir sind auch gewisse Lieder nicht aus dem Ohr gegangen und deswegen sage ich,
toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty,
Jetzt hast du die Überraschung verdorben.
Nein, das hat das
irgendwann
doch
mussten wir es doch revealen.
Ab dem Lied ist es doch vielen klar. Weil welches Lied überhaupt, egal ob Film oder... Weißt du, wenn die Oscars auch Serien auszeichnen würden, dann würde das Lied den Oscar gewinnen. Toss a coin to your Witcher ist so ein geiler Ohrwurm. Also ich liebe es. Und das ist das Ding bei Witcher. Wir haben ja das im Stream schon besprochen, nach eben Sichtung von den ersten paar Folgen. Und ich bleibe auch bei meinem Kritikpunkt, nicht an der Serie habe. Aber wenn ich in mich gehe und dann überlege ich, auf welche Serie in den nächsten Jahren freue ich mich am allermeisten. Und dann ist das sogar auf Nummer 1 bei mir.
Die zweite Staffel jetzt.
Viel Bock habe ich auf die zweite Staffel.
Ganz kurz, weil Deleanis gerade schreibt, nein, wir werden nicht spoilern. Also das wird komplett spoilerfrei sozusagen unser Rückblick bzw. Ausblick sein. Also macht euch keine Sorgen. Ein bisschen müssen wir natürlich schon darauf eingehen, auf die Handlung, aber es werden keine großen Spoiler sein. Ja.
The Witcher echt. Bei uns allen auf Platz 3 und ich habe es ein bisschen anders gemacht bei meinen Top-Platzierungen, weil es ging mir natürlich tatsächlich so, dass ich ganz große Probleme hatte, meine Top 3s zu füllen, und weil es gab bis auf eine Ausnahme nicht so den Film, nicht so die Serie, wo ich sagen könnte, okay, die kriegt den Fabian Behrens Stamp of Approval, und deswegen habe ich es einfach anders den? Gemacht. Du hast den natürlich und Marco, du hast den auch. Und ich habe das einfach anders gemacht. Ich habe es einfach so gemacht, die Serien, die mir gefallen haben und über die ich gerne reden möchte. Denn witzigerweise geht es mir bei The Witcher genauso. Sie ist bei mir auf Platz 3, nicht weil die Serie jetzt in der ersten Staffel schon so gut ist, sondern weil ich so unglaublich großes Potenzial in der Serie sehe. Also ich mag die Welt, ich mag die Figuren. Ich habe tatsächlich 3 große Kritikpunkte. Das ist zum einen die Story. Also ich würde jedem, der die erste Staffel schon gesehen hat, ich würde jedem empfehlen, sich die Kurzgeschichtensammlung Der letzte Wunsch nochmal zu kaufen und anzuhören, weil da hast du halt einfach fast alle Geschichten aus der Staffel nur in besser. Also die Geschichten in den die Kurzgeschichten sind sehr viel besser als die einzelnen Folgen. Dann, was du ja auch schon in unserer ersten Ausgabe, wo wir drüber geredet haben, bemängelt hast, der billige Look. Also die Sets sehen halt aus wie Sets, die Kostüme sind zu sauber. Du hast das gesagt mit den dass die Kostüme zu sauber sind oder die Kleidung von den Figuren sind zu sauber. Und ich habe dann irgendwann mal drauf geachtet und es ist ja tatsächlich so. Also die sehen halt wirklich so aus, als käme gerade die Dame mit dem Fundus vorbei und würde jedem ihren Kostüm geben. Es ist halt tatsächlich ein bisschen billig. Und dann ist dann auch noch, klar, es ist eine Fantasy-Serie, ist immer so die Frage, wie wichtig ist das, aber der fehlende Realismus, also zum Beispiel das Kommando für Bogenschützen ist nicht Feuer, sondern, keine Ahnung, Ziel. Angriff, ja, und das weiß man, also ich meine, Game of Thrones
loose,
hat,
sorry,
ja, loose, also in auf Englisch draw, ist es loose.
Erster Schritt und dann loose ist loose.
Genau,
loose.
Und woher weißt du das?
Aus Game of Thrones.
Aus Game of Thrones natürlich, klar, Game of Thrones hat da den Goldstandard geschaffen, zumindest in den ersten Staffeln hier, ja klar, Staffel 8 ist nicht vergessen, also deswegen würde ich mir wünschen, dass sie dann für die zweite Staffel sich irgendwie einen Experten für Mediavistik oder sowas holen und so diese ganzen kleinen Nicklichkeiten, wo man so merkt, so, die mich dann halt wirklich rausreißen, die sie dann irgendwie ausbügeln.
Das hatte ich rausgerissen.
Ja.
Dass sie Feuer gesagt haben statt Blues.
Ja.
Aber warum?
Weil ich das weiß,
dass es falsch ist. Ja, aber was heißt denn, es ist falsch?
Ja, es ist doch das Gleiche.
Vielleicht hat der dicke Olaf mit seiner Wikinger-Crew auch Feuer gesagt.
Ja, und pass mal auf, aber das ist ungefähr das Gleiche, als wenn einer der Figuren ein Handy aus der Hosentasche holen würde. Es ist genauso ein Anachronismus.
Du meinst, weil einfach Pfeile noch nichts mit Feuer zu tun hatten, ja, und Feuer erst, ja, durch Schusswaffen entstanden,
genau,
ist. Ja, okay. Dann, das ist dann aber das Gleiche, wie dass die Fuck sagen.
Ja, das stimmt auch. Also das ist natürlich, ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Also natürlich wurde im Mittelalter ganz anders geflucht als heutzutage. Also man hat weniger, also zum Beispiel Ficken und Scheiße, das ist was ganz Normales. Also das stand in Kinderbüchern drin, im übertragenen Sinne. Und wenn man damals geflucht hat, dann hatte das mehr eine religiöse Konnotität. Also bei den Fußnägeln von Jesus Christus ist zum Beispiel ein typisch mittelalterlicher Fluch. Also wenn sie das noch ein bisschen...
Für den wurdest du im Mittelalter auf Twitch gebannt.
Genau. Also das meinte ich mit dem fehlenden Realismus. Wenn sie so ein paar Sachen, das mit den Flüchen, das mit den Anachronismen, wenn sie das irgendwie ausbügeln, dann wär's richtig geil. Übrigens, es gibt ein Gerücht, dass uns Netflix die Wartezeit auf die zweite Staffel mit einem Animationsfilm versüßt. The Witcher Nightmare of the Wolf. Das ist ein Gerücht, dass sie den jetzt in diesem Jahr noch rausbringen
Welchem
wollen.
Stil? Das würde mich interessieren.
Weiß ich nicht.
Weil ich fand auf Netflix die Castlevania-Serie sehr interessant, die ja in einem Anime-Stil ist. Es ist nicht Anime, wenn es nicht aus Japan kommt, ist es nicht streng genommen nicht Anime. Aber es hat so eine Anime-Richtung vom Look her und war sehr geil. Also gezeichnet war das. Fand ich super. Umgekehrt fand ich aber auch Klaus auf Netflix eine Mischung aus Zeichentrick-Look und 3D auch super.
Nee, das ist, okay. Also was es jetzt genau ist, das weiß man noch gar nicht. Es ist auch nur ein Gerücht. Vielleicht wird es den Animationsfilm auch nie geben. Und warum ist es denn bei dir auf Platz 3?
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders als bei euch. Ich gehöre zu den Leuten, die halt schon von vornherein sehr gehypt auf die Serie waren. Also einfach, weil das Spiel halt für mich zu den besten Spielen der letzten 10 Jahre gehört. Und weil ich bei sowas halt grundsätzlich mich gerne einfach hypen lasse, auch wenn ich ein gewisses gesundes Missvertrauen natürlich schon walten lasse, weil sowas ist schon oft schiefgegangen in der Vergangenheit, aber ich war halt von vornherein halt sehr gehypt und ich bin glücklich, dass die Serie eigentlich dem Hype gerecht wurde, aber ich bin jetzt nicht so krass überrascht gewesen, dass es so gut war. Also ich habe halt damit gerechnet, dass ich es lieben werde, einfach weil ich auch solche Arten von Serien sehr mag, aber die Serie ist halt dem voll nachgekommen. Ich bin, wie gesagt, ja doch extrem positiv überrascht von der Besetzung, weil da, da war ich ja auch, also ich habe es zwar nicht verurteilt, aber man wusste einfach nicht, wie gut Henry Cavill in die Rolle halt passen würde. Und ich finde halt, dass der wirklich den Witcher halt komplett genailed hat von seiner Performance her. Also genau so stelle ich ihn mir halt vor. Er hat halt den Vorteil gehabt, dass er die Spiele ja offensichtlich gespielt hat, das hat man auch gemerkt. Also auch wenn die Serie sich storymäßig an den Büchern orientiert hat, hat sie natürlich ganz klar irgendwie visuell und halt auch performancemäßig natürlich sich bei den Spielen bedient. Das hat ihr meiner Meinung nach gut getan. Es ist, glaube ich, sowohl für Buch als auch für Spielefans eine sehr versöhnliche Serie. Ich habe halt auch ja von vornherein gesagt, ich fand von den Trailern her schon grundsätzlich, dass es halt ja teilweise man halt ein limitiertes Budget erkennen kann. Aber ich glaube, dass das ja gerade jetzt auch was ist, was in Staffel 2 wahrscheinlich mehr vorhanden sein wird, gerade weil ja der große Erfolg Netflix auch zeigen wird, dass diese Serie extremes Potenzial hat. Und ich meine, Netflix hat ja die Kohle. Sie waren sich wahrscheinlich ja unsicher, wie gut kommt es wirklich im Endeffekt an. Und ich glaube, das hat die Serie ja auf jeden Fall bestätigt.
Wir haben doch, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drüber geredet, dass wir vermuten, dass es gar nicht so eine Budgetfrage ist, sondern bei Spezialeffekten, also VFX, sind es zwei Faktoren. Das eine ist eben, ja, Geld, klar, ist aber auch die Zeit. Also deswegen sieht zum Beispiel der Endkampf in Black Panther so scheiße aus, weil die das halt in wenigen Wochen zusammenkloppen mussten. Und ich vermute auch, dass ein Zeitfaktor das Problem bei der ersten Staffel von The Witcher war. Für die zweite Staffel wollen sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Vielleicht sind dann auch die Effekte ein bisschen besser.
Muss aber auch dazu sagen, dafür, dass es eine erste Staffel ist, haben sie aber ganz schön rangeklotzt. Also wenn du jetzt vergleichst, ich würde jetzt mal behaupten, dass die erste Staffel Witcher wahrscheinlich sogar mehr gekostet hat als die erste Staffel Game of Thrones. Ich würde sagen, aber Game of Thrones sah besser aus. Game of Thrones in der ersten Staffel hat aber auch weniger gezeigt. Na, ja. Also hier und da hast du ein Schloss im Hintergrund, aber
das
du hast halt
jedes Mal darüber reden müssen. Ich werde immer wieder daran erinnern.
Ja, oh Gott.
Naja, ich finde das ein wichtiger Vergleich sogar, weil,
ja, finde ich auch.
Weil das war der Anspruch, mit dem ich am Witcher rangegangen bin.
Eure tolle Staffel 1 Game of Thrones, ey.
Ja, jetzt pass mal auf. Warum gibt es die Witcher-Serie? Natürlich, weil die Spiele erfolgreich waren, natürlich, weil die Bücher auch erfolgreich waren. Witzigerweise war die Serie so erfolgreich, dass die Spiele dadurch sich noch besser verkauft haben, wieder auf Platz 1 in den Steam-Charts, glaube ich, gelandet sind.
Okay. Und so. Nicht nur Platz 1 in den Steam-Charts, die höchste Spielerzahl, die Spiele je hatten.
Genau.
Krass.
Hatten sie durch den Serien-Release. Ja. Also das ist halt super heftig.
Die haben die Serie rausgebracht im Fahrwasser der Spiele in der Hoffnung, so erfolgreich wie die Spiele zu sein. Und jetzt war es umgekehrt. Sie haben sogar die Spiele noch erfolgreicher gemacht durch den Erfolg der Serie. Aber warum gibt es diese Witcher-Serie? Weil Game of Thrones zu Ende ist, weil sehr viele Sender sehr viele Fantasy-Serien an den Start gebracht haben, um auf diese Lücke zu füllen, die ja jetzt entstanden ist. Und das war auch mein Anspruch, den ich an der Witcher-Serie hatte. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen enttäuschend gewesen, auch so ein bisschen, also mit dieser Erwartungshaltung daran zu gehen. Warum ich dann die Serie trotzdem lieben gelernt habe, obwohl ich in unserem ersten Talk darüber ja sehr viele Kritikpunkte gefunden habe, die ich auch immer noch so empfinde.
Ja.
ich habe ja auch gesagt, sie hat so einen leichten 90s-Feel, wenn man ehrlich ist. Es erinnert mich halt an Xena, wie sich das anfühlt, wenn die da laufen und reden. Also und Herkules und Xena. Und ich habe das jetzt so noch innerlich noch mal ein bisschen verglichen mit Serenity oder mit Firefly, wie die Serie hieß. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten. Und ist die gut gealtert? Natürlich nicht. Also die hatten noch weniger Budget. Das sieht auch alles nicht mehr so toll aus. Aber sie haben es geschafft, mir Charaktere hinzusetzen, für die ich mich interessiert habe, die ich mein Herz geschlossen habe. Die haben mir Musik vorgespielt, die immer noch, auch jetzt noch in meinem Ohr ist. Und ich muss nur dran denken. Und dann habe ich schon den Intro-Song von Firefly direkt wieder vor mir. Das hat auf ganzer Ebene mein Herz erobert. Und das hat das schon zu einer Zeit, wo Serien gar nicht so diesen Stellenwert hatten, wie sie ihn heute haben. Heute sind Serien auch Prestigeobjekte und haben Handlungsbögen, die wirklich, ich meine, das hat ja auch Witcher ein bisschen, dieses episodenübergreifende, hat Firefly auch. Aber es ist sehr stark dieses Case of the Week noch. Mhm. Und das ist ein Back to the Roots, wie ich ihn ja heute fast nicht mehr erlebe in Streaming Services. Ich finde zwar, wir haben uns bei Serien weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren seit Sopranos, aber das nochmal zu sehen, dass einer so hart zurückgeht, gleichzeitig moderne Fantasy-Elemente aufgreift, Charaktere kreiert und Musik kreiert, die ich nicht vergessen will und werde und auch mich einfach freue auf die nächste Staffel, wie ein kleines Kind. Das habe ich nicht erwartet, das habe ich bekommen und ich will es nicht mehr missen. Und ist deswegen ist Witcher auf Platz 3 bei
mir. Ist aber witzig, dass du das sagst, weil The Witcher hat ja eine nicht-lineare Erzählstruktur.
Ja.
Jetzt will ich mal kurz fragen euch, hattet ihr da ein Problem mit?
Ich habe das relativ, also du meinst ein Problem, ob wir es verstanden haben?
Ja.
Also von Anfang an wusste man es ja nicht, konnte man ja auch eigentlich noch gar nicht erkennen. Also man hat es ja, glaube ich, das erste Mal sehen können, als er dann sozusagen bei diesem Hof zu Gast ist und man dann die Charaktere quasi in jung gesehen hat, wo man wusste, okay, am Anfang waren die ja schon älter. An dem Zeitpunkt habe ich es tatsächlich direkt gecheckt und war da auch extrem stolz auf mich. aber weiß nicht, ob ich da einfach nur halt super clever bin. Aber ich.
Doch, du bist super clever.
Nein, ich glaube, das hat man schon ganz gut verstanden.
Ja, eigentlich auch relativ früh klar.
Ja, das wollte ich nämlich dazu sagen, bei mir nämlich auch, ich leider auch schon in der ersten Folge, weil
bin ich extrem langsam gewesen.
Also pass auf, sie machen ja diese unterschiedlichen Zeitsprünge innerhalb der Folgen. Sie haben aber auch immer innerhalb der Folgen die Referenzen auf die gleiche Zeitlinie. Das heißt, in der ersten Folge ist ja das mit Renfri und sie sagt dann was dann gleich eine Referenz ist an den Anfang von der Folge. Also diese Referenzen sind immer innerhalb einer Folge, deswegen ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Und was auch noch dazu kommt, ja, es ist eine nicht-lineare Erzählstruktur. Also sie springen von einem Erzählstrang zum nächsten und da kann es sich dann um Jahre, Jahrzehnte ja sogar unterscheiden. Mhm. Aber anders als jetzt zum Beispiel bei Pulp Fiction, anders als bei Memento, es geht immer weiter vorwärts. Also sie springen quasi innerhalb eines Erzählstranges nie in der Zeit zurück. Und deswegen fand ich das eigentlich auch immer relativ nachvollziehbar, wo wir jetzt eigentlich gerade sind.
Sie gehen alle geradeaus in ihrer jeweiligen Handlung, bis sie sich irgendwann treffen.
Genau.
Insofern ist es dann immer noch leicht.
Genau, falls ihr aber trotzdem ein Story-Recap braucht oder vielleicht ein Video, das euch diese Zeitlinie ein bisschen erklärt, da haben wir bei Quadratauge auch ein Video dazu gemacht, das ich jetzt einfach ganz schamlos self-promote, weil es ein bisschen mehr Klicks braucht.
Ja, aber es ist auch das beste Video zu dem Thema, das ich gesehen habe.
Es ist aber,
und es gibt andere Videos dazu, no pun intended.
Also durch diese Struktur mit dem Episoden beziehungsweise Case of the Week, was du ja gerade meintest, finde ich aber, was die Serie sich schon irgendwie ankreiden lassen muss, für mich funktionierte das Finale. Also das Finale hat mich überhaupt nicht mitgerissen.
Ja, das ist natürlich blöd.
Das ist halt einfach alles so, weiß ich nicht, das ist halt so hingeklatscht, irgendwie so diese Endschlacht, auf einmal passiert halt was. Genauer kann ich es jetzt nicht sagen.
Ja, wir wollen ja nicht spoilern.
Aber ich finde es nicht gut, wie es da hingeleitet wird, einfach aber zu diesem Finale.
Lass es mich anders ausdrücken. Es ist ein bisschen bezeichnend bei der Serie, wie viel wichtige Sachen, also die in der Handlung passieren, nichts mit dem Witcher eigentlich zu tun haben. Das ist wirklich bezeichnend. Also weil er eigentlich die Nebenfigur dieser Serie ist.
Aber das ist schon immer so in dem Witcher-Universum.
Ja, es ist auch interessant, weil die Serien-Creatorin ursprünglich eine Serie über Ciri machen wollte. Das war ihre erste Intention und der Witcher war eher sekundär. Und weil du ja gesagt hast, dass Henry Cavill offensichtlich die Spiele gespielt hat, Henry Cavill ist ja ein riesen Gamer und ein riesen Fan von den Witcher-Spielen. Und es war so, dass die Newsmeldungen schon kursiert sind, dass Netflix sich die Rechte gekauft hat. Und das war der Moment, wo Henry Cavill den zum Hörer gegriffen hat und jeden Tag seinen Agenten damit genervt hat, er soll bei Netflix vorstellig werden. Er will diese Rolle, er will Geralt spielen, es gibt kein Drumherum. Und die Serien-Creatorin hatte noch keine einzige Zeile Drehbuch geschrieben und hatte schon auf dem Tisch liegen, dass Henry Cavill es unbedingt machen will. Mhm. Was sie auch in einer gewissen Sicherheit gewogen hat, wo sie, also okay, Moment, wir hätten vielleicht schon einen ersten Star, der das machen wollen würde. Und man merkt das der Serie, finde ich, an, dieses Herzblut, mit dem das die diese Schauspieler, diese Figuren füllen. Ich finde auch ehrlich gesagt Yennefer in Witcher 3 jetzt nicht so super interessant. Sie ist eigentlich ein relativ, also für mich ein relativ flaches Love Interest gewesen. Ich fand sie in der Serie aber so toll charakterisiert und so spannend, ihre Geschichte und ihren Lebensweg zu sehen, dass im Nachhinein das Spiel für mich aufgewertet hat. Hm. Und das muss ja die Serie erstmal schaffen, ehrlich gesagt. Weil Geralt, das ist das Gute daran, ist irgendwie die gleiche Figur in beiden. Das ist ja auch toll. Oder gleichwertig. Ne, da unterscheide ich jetzt nicht mehr. Aber bei Yennefer hat die Serie geschafft, es wirklich für mich richtig zu reißen.
Und jetzt spielt Mark Hamill Vesemir.
Vielleicht.
Er fände es aber cool, glaube ich. Also er wäre
Keine Ahnung, ob da was draus wird.
Das hat er auf Twitter, muss man kurz erklären, auf Twitter ist das dann so viral gegangen, dass viele Leute gefordert haben, dass Mark Hamill da mitspielt und Vesemir spielt. Was ja im Wesentlichen, dann würde er auch so aussehen wie in seiner Rolle in dieser Kreuzritter-Serie. Wie heißt die nochmal?
Keine Ahnung.
Templar oder so?
Ja, irgendwie so.
Ich komme nicht drauf.
Das hat was mit den Templern zu tun. Also Star Wars, das ist nicht
Star
so
Wars falsch. Episode 8.
Auf jeden Fall hat Mark Hamill darauf reagiert und hat gesagt, ich kenne weder die Serie noch die Rolle, aber ich wäre bereit, wenn er mich fragen würde. Und Call My Agent hat er, glaube ich, dazu geschrieben.
Ja. Deswegen, Call My Agent.
Ja, und das ist aber auch wirklich so. Ich habe ja auch schon mit Mark Hamill gequatscht. Für einen vollen Kühlschrank macht er schon relativ viel. Deswegen.
Das würde auch passen, aber es ist natürlich eher so ein Fanwunsch.
Ja, es wäre auch mein Fanwunsch. Da wäre ich sofort dafür. Ich meine, er wäre wirklich perfekt für die Rolle.
Ich habe übrigens eine gute Überleitung zum nächsten Platz von Marco. Darf ich?
Ja, mach.
Okay. Und zwar der nächste Platz, Platz 2. Marco stellt dann seinen Platz 2 vor. Der hat auch dieses episodenhafte Erzählen, dieses Case of the Week. Und witzigerweise war bei IMDb lange Zeit Marcos Platz 2 auf Platz 1. Und The Witcher hat die Serie von Platz 1 gestürzt und es ist The Mandalorian.
Das wusste ich gar nicht. Ja, und Mandalorian und auch da wieder, ihr erinnert euch vielleicht an unserem Talk, da habe ich ja durchaus sehr viele kritische Sachen daran gesagt. Das war mir viel zu viel Fanservice und es ist zum Glück weniger geworden von Folge zu Folge. Ich finde es immer noch zu viel. Aber auch da erwische ich mich dabei, dass ich in einen Fan-Modus reingekommen bin. Es gibt qualitativ definitiv bessere Serien letztes Jahr. Und die werde ich auch noch im Laufe des Streams erwähnen. Und muss ich einfach nennen. Weil Mandalorian objektiv nicht besser ist als diese Serien. Aber Mandalorian auch hier wieder. Umso länger es ging, umso mehr bin ich in diesen 90s-Modus gekommen. Dieses Case of the Week ist für mich heute ironischerweise erfrischend anders. Ich habe mich auf jede einzelne Folge gefreut. Ich habe auch wie bei Witcher, war ich nach dem Staffelfinale einfach nur angefixt und will mehr. Und was Mandalorian trotz den ganzen Zitaten, und die zitieren wirklich sehr viel Star Wars und zitieren sehr viel Western. Und also ich habe bei den meisten Sachen das Gefühl, das kenne ich schon. Ich kenne nicht aus Clone Wars, das kenne ich aus diversen Spaghetti-Western, das kenne ich aus diversen Klassik-Western, ich kenne das alles. Aber trotzdem war es originär genug in dieser Gesamtkomposition, dass ich es toll fand. Und sie haben es ja geschafft mit, so viel muss man ja sagen, weil es ja in der Popkultur angekommen ist, mit Baby Yoda eine Figur zu kreieren, die unsterblich geworden ist. Das müssen wir erstmal toppen. Ich glaube, Baby Yoda ist noch kultiger, als Yoda es je war. Und das muss man erstmal hinkriegen.
Ohne eine einzige Dialogzeile. Ja,
ja, und das muss der Serie, man merkt dieser Serie, und das trifft für Baby Yoda genauso zu wie für alles andere, was darin passiert, da haben einfach sehr, sehr viele Menschen dran gearbeitet mit einer absoluten Liebe zu Star Wars. Und die transportiert sich zu 100% auf den Zuschauer. Egal, wie viel davon schon bekannt ist, egal wie viel Meta-Humor da drin ist, weil da ist Meta-Humor drin, den ich durchaus unpassend finde. Trotzdem, diese Liebe spürt man zu jedem Zeitpunkt und das entfacht auch gerade in Zeiten wie diesen, wo wir alle mit Star Wars im Kino zu kämpfen haben, mehr oder weniger, die einen mehr, die anderen weniger, ist so eine Serie wie Mandalorian, dieser eine gemeinsame Nenner, wo wir alle in großer Fanliebe uns drumherum versammeln können. Spätestens ab März.
Es ist eine Serie für den Mainstream. Also ja. Wir alle kennen das, nach einem harten Arbeitstag flackt man sich auf die Couch. Will man dann irgendwie eine super komplizierte Serie gucken oder guckt man zum 100. Mal Friends oder Big Bang Theory? Ja, klar, guckt man zum 100. Mal Friends oder Big Bang Theory.
Aber bei mir
und,
nicht mehr.
Und Mandalorian ist genau so eine Serie, die du nach einem harten Arbeitstag dir angucken kannst. Da kannst du nebenher auf dem Handy gucken, da verpasst du nichts. Super unterhaltsam und nach 30 Minuten oder was ist es auch schon wieder vorbei.
Die du jetzt nennst, hingegen nicht.
Ach so, ich wollte eigentlich nur sagen, ich
dachte,
halt
jetzt kommt
nett.
Der Übergang.
Nee, deine ganze Arbeit wollte ich dir nicht abnehmen oder wegschnappen. Ich wollte nur sagen, also wir haben die ja auch alle geguckt, die Serie, und ich finde sie ganz nett. Ich kann nur den Hype nicht ganz nachvollziehen.
Also ich fand Mandalorian, ich war ja anfangs positiv eingestellt, ich fand sie komplett belanglos.
Ach, also du hast du ganz gesehen?
Ich hab sie ganz gesehen und ich hab am Ende nur gedacht, was sollte das eigentlich? Also,
ich würde von Mal zu Mal angefixter.
Echt? Okay, bei mir gar nicht. Also ich finde Baby Yoda ist die beste Figur, die ich jemals in irgendwas gesehen habe, und ich will sie besitzen und liebkosen und für immer großziehen, aber diese Serie hat, also ich habe nicht verstanden, was das soll. Mir fehlt da irgendwie in irgendeiner Weise irgendetwas, was irgendwie für dieses Universum relevant ist, was dort passiert.
Aber was heißt denn relevant bei dir? Also hättest du wieder, dass es um so
irgendwas,
so
was auf
Todesstern soll kommen, soll Sachen kaputt machen.
Nein, aber was halt auf irgendetwas einzahlt, was ich kenne. Also das ist halt einfach nur, ich habe keine Ahnung, also diese Geschichte, das hätte für mich nicht Star Wars sein müssen. Das ist einfach nur,
ja,
das ist einfach nur Geschichten aus dem Paulanergarten.
Also pass auf, ich muss jetzt schauen, wie ich das formuliere, ohne es zu spoilern. Aber in der letzten Folge gibt es etwas, was da passiert oder was da gezeigt wird oder wie auch immer, das die Serie ins größere Ganze verortet.
Mhm.
Und
genau, das meine ich.
Ja, genau. Also ich meine, da hast du dann ja deinen Aufhänger. Und wenn du das gesehen hast, dann müsstest du theoretisch, wenn du jetzt der absolute krasse Obernerd bist, dir die entsprechende Serie auch nochmal neu angucken. Ich sag dir aber jetzt nicht, was es war.
Ich weiß selber nicht genau, was du jetzt damit meinst. Vielleicht wisst ihr das da draußen, ja?
Ich
kann es aus meiner Perspektive
sagen.
Noch
mehr verwirrt.
Entschuldigung.
Ich finde es gerade erfrischend, dass es mal wieder nicht um das Retten der Galaxis geht oder zu sehr in der Skywalker-Saga verankert ist, sondern mir eine kleine Episode aus dem, was so zwischen den Filmen passiert, gibt und wieder auf diese menschliche Ebene geht, ganz ohne Lichtschwerter und ohne, also ja, egal. Für mich fühlt sich das so an, wie sich früher das alte Expanded Universe für mich angefühlt hat. Wie es sich für mich angefühlt hat, wenn ich ein Star Wars Spiel gespielt habe wie Jedi Knight 2 oder wenn ich einen Comic gelesen habe oder wenn ich einen Expanded Universe Roman gelesen habe. Das zahlt da genau drauf ein und holt mich an der Stelle eben genau ab. Ist es objektiv die beste Serie? Bei weitem nicht sogar. Also da sind andere besser, die ich auch nochmal nennen werde, und vor allem auch die ich auf Nummer 1 gesetzt habe. Trotzdem gibt mir das so viel, und abgesehen von The Witcher freue ich mich auf keine Serie mehr als auf Mandalorian. Also auf zweite Staffel meine ich. Und deswegen sitzt sie bei mir da, wo sie da sitzt. Aber ich bin da, ich unterschreibe jedes Wort, das ihr gesagt habt, weil so kann man es ja auch sehen. Das
ja,
gibt
eben
die Serie her. Diese Angriffsfläche hat sie einfach.
Du kannst
ganz
ja,
kurz
du kannst
dazu
ja,
sagen.
Du kannst ja deine Meinung haben, Marco, ja. Ist halt leider falsch.
Ja,
ich würde jetzt aber gerne mit der nächsten Serie weitermachen.
Ich wollte nämlich dazu noch was ganz kurz was sagen. Und zwar, die Serien,
ganz
die wir alle
kurz
vorstellen, sind alle erste Staffel. Wir haben im
Stimmt.
Vorfeld gesagt, das haben wir gar nicht dazu
ja,
gesagt.
Ja, nur Serien, die
wir
gestartet
wählen
haben.
Heute,
ja.
Genau, wir wählen nur neue Serien, weil wir jetzt anfangen, hier über Game of Thrones die letzte Staffel diskutieren zu müssen. Oder, was weiß ich, Mindhunter Staffel 2 nehmen, was die Serie auch verdient hätte. Aber die hat ja auch eine Staffel 1, die darauf aufbaut. Und das ist auch irgendwie merkwürdig und unfair gegenüber Serien, die jetzt mit der ersten Staffel hier einschlagen. Deswegen haben wir uns für diese Liste entschieden.
Richtig, Fabian.
Genau, bei mir auf Platz 1 Unbelievable. Das ist diese True Crime Miniserie von Netflix. Die basiert auf einer tatsächlichen echten Vergewaltigungsserie in den Bundesstaaten Washington und Colorado. Also wie du schon vorhin versucht hast überzuleiten, das genaue Gegenteil von einer Feelgood-Serie. Es ist, also dementsprechend ist das Thema ist richtig hart, aber es wird sehr gut von den Schauspielern rübergebracht. Die sind wirklich großartig. Und vor allem die echte Marie Adler, also das echte Opfer, die hat über die Serie gesagt, sie ist exzellent, und die Caitlin Dever, die kennt man aus Booksmart, die spielt auch ihre Rolle perfekt. Was man auch sehr der Serie sehr gut zugutehalten kann, also sie hat halt großartige Schauspieler, es ist unfassbar spannend und sie ist sehr nah an dem, also die Serie hält sich sehr eng an dem, was tatsächlich passiert ist. Es gibt die üblichen Änderungen für Dramatisierung, ist ja klar, also weniger Leute, Handlungsträger werden vereinfacht und so. Aber an und für sich ist das eine sehr realistische Darstellung, wie so eine also Ermittlung tatsächlich funktioniert und wie sie abläuft. Und das Besondere an dieser Miniserie finde ich, dass True Crime wird ja oft vorgeworfen, dass so ein bisschen so Krimi-Porno ist. Also wir geilen uns allen an den bösen, bösen, schlimmen Taten von irgendwelchen fiesen, fiesen Männern auf. Und sticht Unbelievable ein bisschen heraus, denn das Besondere ist hier, dass die Opfer mal im Vordergrund stehen. Also über den Täter wissen wir fast nichts bis ganz am Ende. Und es wird endlich mal gezeigt, was so eine Tat eigentlich auch tatsächlich mit den Opfern macht, wie Opfer unterschiedlich mit so einer Tat umgehen. Das fand ich sehr spannend und ich finde es auch generell ein wichtiges Thema, weil gerade in Deutschland zu wenig getan wird, um Frauen zu schützen. Mhm. Und deswegen ist Unbelievable bei mir auf Platz 2.
Bei mir auf Platz 2 ist die Serie The Boys, weil ich fand The Boys unfassbar unterhaltsam. Ich habe das wirklich an einem einzigen Tag durchgebinged, diese Staffel. Ich bin eigentlich nicht sehr binge-affin. Ich bin eigentlich jemand, der sagt, ich gucke eine Folge pro Abend so, als Abendritual zum Einschlafen, also vorm Einschlafen. Aber The Boys war eine der seltenen Fälle, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich gucke mir das ganze Ding an einem Stück an. Das hatte für mich keine Längen. Das war für mich durchgängig witzig, unterhaltsam, aber gleichzeitig irgendwie ein interessanter gesellschaftlicher Kommentar in einer Welt, wo wir ja alle gerade so Superhelden verrückt sind und alle Marvel abfeiern und alle irgendwie, weiß ich nicht, der Superheld ja irgendwie so einen zweiten Frühling oder zweiten Sommer, keine Ahnung, wie man das genau sagt, erlebt einfach in unserer aktuellen Zeit, ist einfach diese Serie, finde ich mal, wirklich was ganz anderes. Sie ist halt etwas, was ich sehr geschätzt habe, gerade in dieser Art von Serien ist sie halt kompromisslos, weil ich halt, mir gehen diese ganzen Superhelden auf den Sack immer so, nee, ich möchte die jetzt nicht töten. Ich finde das immer, diese Prinzipien und so, und das, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie, The Boys ist halt sehr skrupellos, also da passieren halt Dinge, allein die irgendwie in der ersten Folge ja, was da passiert, hat mich total überrascht. Und ich wollte die ganze Zeit wissen, wie geht's weiter. Es war einfach, ja, es ist mit Sicherheit nicht so tiefgehend wie jetzt dein Vorschlag oder vielleicht auch andere Serien, über die wir noch sprechen werden. Aber es ist halt sehr, sehr gute Unterhaltung, finde ich. Und wirklich was anderes vom Feeling. Ich glaube, ich kann einfach nur sagen, es war irgendwie fresh. War frisch.
Und es war auch die erfolgreichste Amazon-Serie aller Zeiten. Also ja, so wie jetzt Witcher die erfolgreichste Netflix-Serie ist, je nachdem, welche Messzahlen man anlegt. Aber bei The Boys hat, glaube ich, was war denn da vorher die beste? Ist doch egal. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr erfolgreich. Also das ist krass im Mainstream angekommen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil es ja doch eine nischige Comic-Verfilmung ist. Es ist nicht nur also Comics, gut, in einem Jahr, wo Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten wird, sind Comics nicht nischig, aber Kritik an Comic-Superhelden ist relativ nischig, weil der Watchmen-Film ist ja damals im Kino auch leider gefloppt und ist ja auch eher ein Liebhaberstück, den Comic zu kennen. Ich bin als großer Watchmen-Comic-Fan bin ich natürlich sehr angetan von The Boys. Ich habe das auch in wenigen Tagen geguckt. Also nicht komplett durchgebinged, dafür fand ich es dann doch nicht gut genug. Ich finde aber, dass die Serie den besten Bösewicht in dem Serienjahr hervorgebracht hat. Das haben sie auf jeden Fall hingekriegt. Ich würde sogar sagen, es gibt einige Sachen, ich muss jetzt zugeben, ich habe den Comic zwar nicht gelesen, aber ich habe sehr viel aus dem Comic und über den Comic gelesen. Und ein Freund von mir ist der größte Gareth Ennis-Fan aller Zeiten, also von dem Comic-Autoren. Und ich finde auch, dass der Homelander, so wie er in der Serie dargestellt wird, sogar noch interessanter ist und faszinierender ist als in den Comics. Ich finde aber auch, dass die Comics viel konsequenter sind und krasser sind. Also ich habe da wirklich Szenen und Panels miteinander verglichen und da trifft der Comic die immer 300% krassere Entscheidung, die mich noch mehr reingezogen hätten, wenn sie das gemacht hätten. Aber das war denen zu krass. Das ist ähnlich wie bei Preacher. Ich mag auch Preacher, die Serie, sehr, sehr, sehr gerne. Aber wenn man die neben den Comic hält, ist sie eine riesige Enttäuschung. Und die sind ja von den gleichen Produzenten, von Seth Rogen und ich glaube Evan Goldberg heißt der andere. Also die trauen sich schon sehr viel und das rechne ich beiden Serien hoch an. Gleichzeitig trauen sie sich ein ganz kleines Stück zu wenig für mich. Trotzdem finde ich es super gemacht. Ich finde, das Staffelfinale fand ich ein bisschen enttäuschend, weil das eigentlich nur so eine übliche, so wie alle anderen Folgen endet, sagen wir es mal so. Also man will danach einfach weitergucken, aber es fühlt sich nicht an wie ein Staffelfinale für mich.
Das hat einen fiesen Cliffhanger.
Das wollte ich halt nicht sagen, bevor ihr es gesehen habt, aber jetzt hast du es. Aber jede Folge hat einen Cliffhanger. Das ist ein bisschen das Ding. Jede Folge hat einen, guck die nächste Folge. Und so ist auch dieses Staffelfinale. Deswegen, ein bisschen Luft nach oben ist noch, aber das ist definitiv eine der besten Serien des letzten Jahres.
Genau, bei mir ist The Boys auch, ursprünglich wollte ich sie eigentlich nur erwähnen bei meinen Honorable Mentions. Ich muss dazu sagen, also objektiv gesehen ist es eine der besten Serien oder wenn nicht sogar die beste Serie des Jahres.
Ach.
Aber sie fühlte sich witzigerweise für mich zu realistisch an. Ich weiß, Serie über Superhelden, wie passt das denn? Aber es geht ja eigentlich in The Boys um ganz anderes. Es geht eben über die Themen Übermacht von Großkonzernen, die Unentrinnbarkeit durch Kommerzialisierung von Superhelden. Und das ist für mich einfach im Jahr 2019 zu echt, als dass ich daran Spaß haben kann. Ich muss in jeder Folge daran, erinnert mich die Serie, wie scheiße das Leben doch eigentlich ist. Und wie kacke doch alles gerade ist. Und deswegen war.
Das passt jetzt aber gar nicht, Mr. Unbelievable.
Ja, also deswegen hat mir. Also die Serie hat mich einfach zu sehr deprimiert gemacht. Deswegen ist sie bei mir nicht in der Top 3 gelandet.
Ich will noch sagen, Carl Urban ist geil.
Ich wollte es gerade sagen. Carl Urban war. Ich habe jetzt nämlich Homelander als den besten Bösewicht genannt, aber Carl Urban war auch eine meiner Lieblingshauptfiguren. Oder eigentlich Nebenfiguren. Eigentlich eine meiner Lieblingsnebenfiguren. Der des letzten Jahres.
Okay, kommen wir zu unserer Nummer 1. Marco, willst du wieder anfangen?
Ja, wir sind ja bei Comic-Kritik und deswegen, also Kritik an Superhelden, sind wir bei Watchmen natürlich. Ich habe schon gesagt, das ist mein Lieblingscomic. Es ist jetzt auch schon wieder das dritte Mal, dass ich über diese Serie in diesem Stream schwärme, also in diesem Talk-Format. Aber was soll ich tun? Und es mehr Zeit ja, vergeht, desto mehr liebe ich es. Ja, man muss anderes ausdenken, ich weiß. Ich habe ja witzigerweise The Boys und was habe ich noch nachgeholt? Chernobyl habe ich nachgeholt, weil alle gesagt haben, das ist die beste, also viele sagen, das
Kannst
ist die
beste Serie. Kannst du jetzt mal über deine Serie reden, bitte?
Ja, ja. Viele sagen, dass Chernobyl und The Boys die jeweils beste Serie des Jahres ist und alleine deswegen habe ich sie gucken müssen, um für mich selber rauszufinden, ob Watchmen wirklich die beste Serie des Jahres sein kann, wenn die anderen beiden existieren. Und jetzt kann ich mit ruhigem Wissen sagen, ja, für mich schon. Ich bin ein großer Fan des Comics, ich liebe es, wie sie es weitergedacht haben. Ich freue mich darauf, diese Serie nochmal zu sehen. Zum Beispiel hat The Boys wenig Wiedersehwert für mich. Watchmen will ich nochmal gucken. Jetzt gerade mal aus einer anderen Perspektive, jetzt wie ich weiß, wie es ausgeht. Es aber auch an sehr vielen Stellen sehr metaphorisch inszeniert ist. Ich liebe diese intelligente Inszenierung, die ja Mandalorian und Witcher jetzt so gar nicht haben. Mandalorian und Witcher sind meine Guilty Pleasures des Jahres, die es auf die Top 3 Plätze geschafft haben. Aber The Watchmen ist halt für mich auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau. Ich bin komplett verliebt in diese Serie und ich hätte nicht gedacht, dass es so nah ans Comic rankommt und für mich sogar den Comic verbessert, weil ich einige Figuren aus dem Comic jetzt noch viel faszinierender finde, wo ich die Serie kenne.
War das die Serie, wo bei IMDb die ersten Folgen so eine deutlich geringere Erwertung haben und gegen Ende wird es immer höher?
Ja, und zwar richtig krass.
Aber mittlerweile hat sich das auch wieder angeglichen. Ja. Ich glaube, die erste Folge ist schon wieder bei 8, noch was.
Okay. Also was ich gelesen habe, ist halt, dass der Payout extrem krass sein soll am Ende, wenn du halt die ganze Serie überschaust, was du halt am Ende dann an Auflösungen präsentiert bekommst.
Bei Watchmen muss man aber immer dazu sagen, da kann ich auch nicht mehr so viel auf die Userwertung geben, weil da wie Review-Bombing betrieben worden ist. Also Watchmen ist halt eine Serie, das Hauptthema diesmal ist eigentlich gar nicht so sehr Superheldenkritik, sondern Rassismus. Und wenn du eine Serie über Rassismus in den USA machst, dann ziehst du dir halt ganz schnell die falschen Leute an, die die Serie nur dafür schon abwerten. Und das sieht man ein bisschen an den ersten Folgen, das normalisiert sich jetzt wieder. Ja, es ist leider, und die haben ja die Serie nicht durchgehalten. Deswegen sind bei den letzten paar Folgen ist das Review-Bombing auch nicht so stark gewesen.
Ich glaube, es liegt daran.
Ich glaube, das ist ein nicht unwesentlicher Faktor. Umgekehrt gehen aber sehr viele Bewertungswebseiten ja gegen Review-Bombing jetzt vor. Deswegen weiß ich nicht mit absoluter Sicherheit, wie gut das schon normalisiert ist.
Also ich persönlich tatsächlich
schwärme da einfach
von allem, was du hier in dieser Sendung erzählt hast, die Serie, wo ich am ehesten gesagt hätte, die schaue ich mir vielleicht nochmal an.
Ja, und erschreckend wenig blaue Penisse, um das zu erreichen. Wenn man es mal vergleicht mit dem Kinofilm.
Sieht man da Penisse?
Also, das ist doch das Ding, wofür der Kinofilm berühmt geworden ist. Dass er ganz
ich erinnere mich
blaue
an die,
Schlangen im Bild ist.
Ich erinnere mich an die Szene, also an die, wo er sich da aufteilt und gleichzeitig Sex hat und irgendwie seine, ja, seine. Aber da wusste ich nicht, dass man da Pimmel sieht.
Einen Shot später sieht man einen Pimmel durch die Gegend laufen.
Und wie ist
und
der
Dr.
so?
Und Dr. Manhattan.
Wie ist der so?
Blau.
Leuchtend. Und sonst?
Er leuchtet. Das okay. ist auch so ein Ding, da habe ich deutlich was auf Twitter dazu gelesen, weil David Hayter, der auch in Metal Gear Solid, Solid Snake immer gesprochen hat, der ist ja der Drehbuchautor des Kinofilms gewesen. Und ja, einer hat Bilder aus dem Film gepostet und hat so mitgefragt, hat gefragt, warum jemand, der als Gott wiedergeboren wird, er hat Witze darüber gemacht, dass Dr. Manhattan, der sich ja wieder zusammensetzt, sich dann auch gleich ein Sixpack und einen großen Penis gegeben hat. Mhm. Und da hat David Hayter eine ernst gemeinte Antwort darauf gegeben, weil er sich selbst eben als Gott sieht und dann eben dieses, so wie die griechischen Götter dargestellt worden sind damals in der Antike, dass er dieses Ebenbild erreichen will und sich deswegen so formt, weil er einen Gottkomplex hat. Der Gott hat einen Gottkomplex. Mhm. Also es war durchaus eine inszenatorische Absicht von David Hayter, dass man die ganze Zeit diesen Penis sieht, dass er auch sich ein Sixpack gibt und so. Das sieht man, glaube ich, im Comic gar nicht so. Mhm. Und deswegen,
Apropos blau und leuchtend, unsere Lieblingsserie dieses Jahres tatsächlich, da sind wir uns wieder einig gewesen. Tschernobyl.
Ja, es ist eigentlich grün und leuchtend. Ne?
Zitat, ja, gut, aber das
20 Jahre
jetzt
Arbeiten in einem Atomkraftwerk gibt dieses gesunde grüne Leuchten. Ja, es ist einfach, also Tschernobyl ist, finde ich, eine unfassbar krasse Serie. Sie ist super spannend, sie hat super tolle Charaktere, tolle Bilder auch. Und sie schafft Sachen, also das im Staffelfinale, ja, das ist ein Gerichtsprozess, in dem wird trocken erklärt, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Das klingt langweilig, ist aber
der ist aber so spannend.
Ja, und es ist super ist spannend. So, und ich habe noch was dabei gelernt. Ich wusste nämlich das selber nicht, wie das damals so passiert ist, obwohl es ja sag ich mal, im gleichen Jahr war, in dem ich auch geboren bin. Also das fand ich einfach super. Und dann, ich bin ja ein großer Horrorfan und da hat die Miniserie mich eben auch abgeholt, weil es geht hier um Radioaktivität. Radioaktivität ist eine unsichtbare Gefahr und es eignet sich ja eigentlich so super für Horrorserien oder Horrorfilme. Und deswegen ist das mein Platz 1.
Ja, oh, das würde ich der Serie auch hoch anrechnen übrigens, dass sie so eine Horrorfilmatmosphäre wirklich nur mit dieser Radioaktivität schaffen. Also du hast immer das Gefühl, du siehst sie, dabei siehst du sie natürlich nicht, aber die Kamera ist so clever, das Sounddesign ist so clever, dass du das alles fühlst.
Und sie haben auf ein Klischee weitestgehend verzichtet. In jedem anderen Film, wenn es irgendwie um Radioaktivität geht, was machen die Macher, weil man es ja nicht sehen kann? Sie blenden so dieses kriselnde Geräusch von einem Geigerzähler ein.
Mhm. Das macht die Serie doch auch.
Ja, aber weil die Geigerzähler da haben.
Ja.
Ja, genau, aber bei vielen Filmen machen sie das so, ohne dass ein Geigerzähler da ist. Ja.
Hab ich nicht drauf geachtet.
Also ganz oft ist das einfach da, dass das wird dann einfach so mit eingestreut.
Ja, also das ist ja das Fiese auch daran, dass du halt, du siehst halt diese Leute, die gerade im Grunde halt dem Tode geweiht sind, aber du siehst es ihnen in diesem Moment einfach noch null an. Und das ist halt dieser Horror. Also in dieser Szene, wo sie auf diesem Dach rumrennen und du denkst so, fuck, fuck, fuck. Aber du siehst ja nichts, also eigentlich chillen die nur auf dem Dach, aber es ist halt.
Und wenn du was siehst, ist es zu spät.
Es kommt übrigens gerade die Frage.
Auf dem Dach? Welche Szene meinst du jetzt? Ich meine, die aufräumen.
Sie, 90 Sekunden Zeit haben,
ja,
genau.
Aufräumen. Aber du chillst auf dem Dach.
Ja, im übertragen,
was du meinst.
Im übertragenen Sinne. Okay. Wie nah ist die Serie an den Fakten, fragt Made My Day. Weiß ich gar nicht genau.
Was habe ich mir
wenn es da nur ein Video gäbe, das genau diese Frage beantworten könnte.
Ach, das kannst du jetzt auch gleich droppen.
Ja, und zwar haben wir tatsächlich dazu ein Video gemacht, also wie nah ist der quasi der Realitätscheck. Witzigerweise haben dann viele Leute natürlich auch dann drunter kommentiert und einige Sachen gesagt, die ich selber gar nicht wusste, zum Beispiel, dass die Serie, also ich habe ja versucht in dem Video so Pro und Contra auch Gegenstimmen zu Wort kommen zu lassen und eben eine Gegenstimme hat eben gesagt, dass die Gefahr von Radioaktivität in dieser Miniserie viel zu übertrieben dargestellt wird und da haben dann viele drunter kommentiert, dass dieser Kritiker Unrecht hat, dass es eigentlich fast noch krasser ist in der Realität.
Okay, krass.
Also, aber trotzdem würde ich sagen, das Video hat den, also mein Video, das Quadratauge-Video, hat den Test der Zeit bestanden und das ist immer noch ein guter Realitätscheck, auch wenn jetzt vielleicht, ich bin ja kein Atomwissenschaftler, kein Atomphysiker.
Aber kannst du trotzdem jetzt mal ganz kurz in irgendeiner Form, geht es eher in Richtung Realismus oder geht es eher in Richtung Fiktiv?
Nee, ist schon sehr realistisch.
Weil das ist nämlich mein Eindruck, wie es sich halt angefühlt hat. Ich muss dazu sagen, ich wusste jetzt auch nicht unglaublich viel darüber. Also aber es fühlte sich halt sehr lehrreich an beim Gucken. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich weiß jetzt mehr darüber, was da eigentlich abgegangen ist. Und das ist, finde ich, halt ein ganz besonderes Achievement, dass sie es halt schaffen, sozusagen trotzdem so unterhaltsam, in Anführungsstrichen unterhaltsam. Also es ist ja sehr spannend einfach, und man schaut gerne zu, habe ich auch an einem Abend komplett gebinged übrigens. Das ist halt, dass sie das schaffen und gleichzeitig halt so viel informativ auch zu zeigen. Dazu kommt, dass ich einfach im Zuge der letzten 2 Jahre halt ein Riesenfan von diesen Limited Series geworden bin. Also eine Serie, die halt nicht auf mehrere Staffeln ausgelegt ist, sondern auf, was weiß ich, 6, 7 Folgen, und dann ist wirklich das komplett zu Ende erzählt. Im Jahr 2018 hätte ich zum Beispiel auf jeden Fall gesagt, dass meine Lieblingsserie Godless war, und die ist ja auch eine Limited Series.
Ja.
In dieselbe Kerbe schlägt auch Chernobyl, und wie gesagt, ich war die ganze Zeit dabei, und dieses Finale, was halt nur in diesem Gerichtssaal halt stattfindet, ist halt großartig. Also du guckst ein Gericht, einfach nur Leute, wie sie reden, und trotzdem denkst du nur, krass.
Und wie gut waren denn bitte Stellan Skarsgård und Jared Harris, auch gerade im Finale?
Ja. Also, wobei man muss dazu, fairerweise muss man dazu sagen, die Serie schneidet natürlich trotzdem immer wieder in der Zeit zurück, das heißt, es ist nicht nur in dem Gerichtssaal. Übrigens, du hast ja gefragt, wie realistisch ist denn die Serie? Einer der großen Dinge, die sie geändert haben, also die tatsächlich falsch dargestellt wird, in Anführungszeichen falsch dargestellt wird, ist der Helikopterunfall. Wenn du dich erinnerst, das ist eine ziemlich krasse Serie, wo der Helikopter abstürzt, der fliegt in diese Rauchwolke rein und stürzt dann ab. Das ist tatsächlich nicht so passiert. Also
witzigerweise, da habe ich mir noch gedacht, ist das realistisch? Ich wusste das jetzt gar nicht, weil das in deinem Video, glaube ich, gar nicht vorkommt mit dem Helikopterunfall, ne?
Ja, also es ist tatsächlich so, es ist ein Helikopter abgestürzt, aber das war eine gewisse Zeit später, da war das Feuer schon aus, und der ist nicht abgestürzt wegen der Radioaktivität, sondern der ist abgestürzt, weil er mit den Rotorblättern an ein Stahlkabel dran gekommen ist.
Aber da war auch bei diesem Absturz, ich finde, da sieht man, dass der an diesen Kran zu nah rankommt. Und es wird aber, und das ist mein Problem mit der Serie, es wird sehr oft werden Sachen, also die Radioaktivität wird zwar an für sich richtig dargestellt und intensiv dargestellt, aber sehr oft mit der falschen Konnotation, Intention. Eben bei diesem Helikopterunfall, wenn du da genau hinschaust, in der Serie sieht man, dass da so ein Kran neben dran ist und das Kabel so runtergeht, aber der Rauch verdeckt das so. Und dann denkst du, oh, das ist die Radioaktivität, die ihn runtergeholt hat. Kein Mensch sagt jemals so, ja, das war das Stahlkabel, oder du siehst, dass da auch was abbricht oder sowas. Also das ist tatsächlich, du kriegst dann den Eindruck, die Radioaktivität hat dafür gesorgt, dass der Helikopter einfach abstürzt. Und du kriegst in der Serie den Eindruck, dass die Patienten selber so hart strahlen, dass es gefährlich ist, dass es die anderen Leute ansteckt, dass die gefährdet sind. Wie du aber in deinem Video richtig erklärt hast, macht man diesen ganzen Schutzräumen und so, hat man ja nicht da, um sich selbst zu schützen, sondern das zerstörte Immunsystem des Patienten, der da drin ist. Wenn die Leute erstmal gewaschen sind und wenn ihnen die Klamotten abgenommen worden sind, weil die Klamotten strahlen, nicht der Mensch, dann ist diese ganze sie in Plastik einwickeln und so. Das ist alles nur dafür da, dass sie keine Bakterien von anderen Leuten bekommen, weil ihr Immunsystem im Arsch ist. Dafür sorgt Radioaktivität. Und ich finde, sie schaffen es in der Serie nicht, diesen Zusammenhalt zumindest anzudeuten. Also irgendwie, ich kriege ein falsches Gefühl von Radioaktivität vermittelt.
Ja, das ist richtig. Dazu muss man aber auch sagen, dass man das damals einfach noch nicht wusste. Also man hat viele Sachen auch präventiv gemacht, weil es eben so einen krassen Unfall noch nie in der Geschichte gab.
Aber
es
was
gab
sie machen, ist
Plan,
ja nicht falsch.
Entschuldigung, es gab keinen Plan A dafür. Man wusste nicht, wie kriegt man diese Katastrophe in den Griff, welche Gefahren schweben da überhaupt. Und deswegen hat man viele Sachen gemacht, von denen wir heute wissen, dass sie wahrscheinlich nicht nötig gewesen wären.
Ja, aber gut, dass die kontaminierten Leute isoliert werden, ist ja alles, das würdest du ja jetzt auch machen. Nur die Serie stellt das ja in Zusammenhang dar, dass sie gefährlich für dich sind. Und so ist es ja nicht, es ist genau umgekehrt.
Das hat man damals so gedacht.
Aber warum stellt die Serie jetzt noch so dar?
Naja, sie will halt realistisch sein. Also ich meine, du müsstest im Prinzip...
Ich meine, für dich als Zuschauer,
ich weiß schon,
sie
was
will
du
dich
meinst.
Aufklären.
Ja, sie müssten im Prinzip irgendwie eine Fußnote anfügen oder so. Oder der Regisseur müsste
sie
kurz sagen...
Sie haben ja keinen allwissenden Erzähler, sie erzählen es ja aus Sicht der Leute
das
damit.
Das verstehe ich, aber sie intendieren trotzdem eine andere Aussage, weil es gibt diese Story mit der Frau und dem Kind, also die schwanger ist. und es wird intendiert, dass Kontakt zu einer verstrahlten Person dazu geführt hat, dass das nicht funktioniert hat. So viel kann ich ja, glaube ich, sagen. Oder das, ich glaube, das wird ab der ersten Szene klar, ohne dass du weiter die Serie gucken musst, worauf das hinausläuft. Das Ding ist aber, das hat überhaupt nichts mit dem Vater zu tun, sondern das ist die Strahlung selber, was da passiert ist. Also einfach die Strahlung, dass die Frau vor Ort war. Aber die Serie deutet an, dass der Kontakt zum Vater daran schuld ist.
Also für mich war halt interessanter tatsächlich, als die Strahlung selber war, halt auch dieses politische, was sie halt beleuchtet haben, also wie eigentlich das überhaupt dazu kam und wie das auch überhaupt nicht kommuniziert wurde. Also das fand ich halt so erschreckend, weil das halt hundertprozentig genauso bestimmt passiert ist oder wahrscheinlich heutzutage immer noch bei solchen Sachen passiert, dass einfach dann Politiker eher sozusagen das PR-Debakel verhindern wollen, dass sowas rauskommt. Und irgendwie darauf aus sind, sozusagen ihren eigenen, sich selber aus der Affäre zu ziehen und das irgendwie unter den Tisch zu kehren, anstatt dass man wirklich das Problem angeht.
Also witzigerweise, ja, das stimmt schon, dass es die Schweden waren, die das tatsächlich öffentlich gemacht haben, dass ihre Messinstrumente was auffangen. Aber es waren nicht nur die Russen, also es waren nicht nur die Sowjetunion. Der französische Innenminister war es, ich weiß es nicht, der hat gesagt, nein, das ist überhaupt kein Problem bei uns. Die Wolkenwirbel, die wir in Frankreich haben, die drängen die Radioaktivität alle komplett zurück nach Deutschland. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Und es war natürlich alles erstunken und erlogen. Die radioaktive Wolke ist genauso auch über Teile von Frankreich gezogen. Mhm. Also die Regierung hat da auch die eigene Bevölkerung in Anführungszeichen verarscht.
Aber da hätte ich trotzdem ein Problem wieder mit der Serie, weil für mich ist es hauptsächlich eine Serie über Lügen und Gesichtwahn und wie der Staat mit sowas umgeht. Das ist eigentlich das Interessante daran. Gar nicht die Radioaktivität, sondern wie die Menschen mit dem Vorfall umgehen. Also nicht der Vorfall selber ist das Faszinierende für mich, sondern wie die Menschen damit umgehen. Und da habe ich schon wieder ein ganz leichtes Realismusproblem, weil in der Mentalität der Sowjetunion unter Gorbatschow, da war diese, du kommst aus Erschießungskommando, wenn du gegen den Staat handelst, diese Mentalität gab es da zu der Zeit gar nicht mehr so. Also man könnte sogar sagen, gar nicht mehr. Also es ist eher eine aus einer sehr stalinistischen Zeit. Und die Serie tut aber so, als wäre Stalin noch das Oberhaupt dieses Staates. Also hat jeder einzelne Angst, also diese ganze Lügenkette wird eine Serie so dargestellt, die kommt nur zustande, weil jeder einzelne Angst hat, vor das Erschießungskommando zu kommen. Und so ist es aber zu der Zeit eigentlich angeblich gar nicht mehr gewesen, habe ich gelesen. Man kann mich jetzt gerne berichten.
Ja, aber also die Fakten sind schon, also die sprechen schon dafür. Zum Beispiel,
dass sie gelogen
jetzt
haben?
Ja, dass sie gelogen haben und dass sie auch tatsächlich, also es gab zum Beispiel am Tag nach der Katastrophe von Tschernobyl gab es in Kiew, war es glaube ich, die Parade vom 1. Mai oder so. Mhm. Und da sind dann Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Sie wussten bereits, dass es potenziell gefährlich ist. Und sie haben das alles komplett unter den Tisch gekehrt. Ich mag sein, dass es die Erschießungskommandos nicht mehr gab, aber es wurde trotzdem noch genauso gelogen wie unter Stalin.
Naja, das bezweifle ich ja nicht. Ich sag ja, das ist für mich eine Serie übers Lügen. Das finde ich so interessant.
Ja, das ist ja auch nur eine Intention.
Nur das Damoklesschwert, das sie da drüber hängen, ist dramaturgisch überspitzt und damit. Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, ich wusste halt manche Sachen schon vorher. Ich habe halt Artikel darüber, die Serie gelesen, bevor ich die Serie geguckt habe. Ich hatte dann immer wieder das Gefühl, deswegen hat die Serie für mich vielleicht gar nicht so krass gut funktioniert, dass ich hier gerade manipuliert werde. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Wobei ich selber gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, in welche Richtung das Pendel jetzt gerade schwingt. Wer hat hier recht? Der den Artikel geschrieben hat? Oder hat die Serie mehr recht? Ist es mehr so oder mehr so? Aber dadurch, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass durch diese künstliche dass es hier gerade aus dramaturgischer Sicht der Serie gerade gut tut, dieses Bild darzustellen, dass es dann mir hier ein bisschen falsch vermittelt wird. Am Ende des Tages ist es aber eine unfassbar gut inszenierte und gespielte Serie.
Du musst einfach mal ein bisschen entspannen. Nicht immer lesen, sondern dir vielleicht einmal mal sowas anschauen und mal einfach mal genießen. So, jetzweil meine beiden Kollegen Probleme haben, sich zu entscheiden bei Dingen, hat jetzt jeder von euch noch Zeit für maximal 5 Honorable Mentions.
Ja, ich leg los, okay?
Ihr habt aber nur einen Satz.
Okay, Marianne, schön atmosphärisch, große Serie aus und in Frankreich. How to Sell Drugs Online Fast ist zwar eine deutsche Serie, aber witzig und richtig gut inszeniert. The Boys haben wir schon erwähnt. Don't Fuck with Cats. Eine krasse True-Crime-Miniserie über einen Gestörten, der Katzentötungsvideos online stellt.
Davon habe ich
und
gehört.
Über die Community, die ihn übers Internet jagt. Ich muss leider deine Regel verletzen. Einen Satz noch. Das Gezeigte ist zwar harmlos, aber die Serie ist nicht ohne Grund ab 16. falls jemand sich für die Serie interessiert, für sich für True Crime interessiert. Die waren, okay, muss man da vorweg sagen. Das waren meine Honorable Mentions.
Meine drei Honorable Mentions habe ich mir zwar aufgeschrieben, aber keinen Satz dazu, deswegen, ich versuch's. Russian Doll oder Deutsch Matroschka, weil ich selten in den letzten Jahren eine Serie so hart am Stück durchgesuchtet habe wie diese. Dann Sex Education, auch Netflix, weil das Hipster die Serie ist. Und The Boys, weil ich einfach Kritik an Superhelden toll finde.
Ach echt, war Sex Education dieses Jahr?
Ja. Die zweite Staffel kommt jetzt, oder ist die jetzt draußen?
Die ist jetzt gerade draußen, die habe ich gerade durchgesuchtet am Wochenende.
Ah.
Ich habe ich nämlich auch geliebt. Aber so, ich dachte, das wäre Ende 2018 gewesen.
Das war Anfang 2019.
Das ist, glaube ich, auch okay bei der Menge an Serien, die aktuell rauskommen, dass einem da mal eine durchrutscht. Shit happens.
Dann nenne ich jetzt einfach You. Auch wenn es Ende 2018 war.
Okay.
Aber ich finde You richtig geil. Das ist mein Satz. Nein, You war halt auch wieder so ein Fall, wo ich halt einfach durchgeschaut habe in kürzester Zeit.
Interessant.
Weil ich die so, so spannend und fesselnd fand, dass ich einfach nicht aufhören konnte zu gucken.
Ich weiß, dass du eine ganz starke Meinung dazu hast, aber ich finde, wir haben dafür leider keine Zeit.
Für die ist leider kein Problem.
Lass uns doch lieber über Filme reden, die auch wirklich, und Serien reden, die auch wirklich gut sind.
Ich finde You krass überbewertet, hab's aber trotzdem zu Ende geschaut.
Okay, gut.
So, das war es mit Teil 1 unserer Jahresrückschau. Über unsere Lieblingsfilme 2019 reden wir im zweiten Teil.